Zeigen Sie mir jetzt mal Ihre Bildschirmzeit. Und die Mitarbeiterin nimmt ihr Handy, öffnet die Einstellungen und zeigt ihrem Vorgesetzten die Bildschirmzeit des heutigen Tages. Der Vorgesetzte guckt sich dort einmal an und sagt, gut, dann gehen Sie doch jetzt mal auf die Details. Die Mitarbeiterin klickt auf die Details und es zeigt sich, wie viel Zeit sie verbracht hat, zum Beispiel auf Instagram oder auf LinkedIn, mit Telefonieren und so weiter. Du kannst nämlich über die Einstellungen sehen, wie viel Zeit du für was verbrauchst. Und dann sieht sich der Vorgesetzte das an und sagt so, sagen Sie mal, so viel? Das ist überhaupt nicht gesund. Und jetzt sagen Sie mir doch mal, was haben Sie denn eigentlich heute gegessen? Und wie viel haben Sie geschlafen? Die Mitarbeiterin guckt den Vorgesetzten ganz verdutzt an, ist ganz brav, beantwortet alle Fragen. Irgendwann ist das Gespräch zu Ende. Der Vorgesetzte denkt sich, mein Gott, kein Wunder, dass die ständig krank ist. Und während er das so denkt, geht die Mitarbeiterin raus. Was auch immer sie in dem Moment wirklich gedacht haben mag, wenige Tage später war die Kündigung im Haus. Und damit hallo und herzlich willkommen im Vitamin Empathie Podcast. Mein Name ist Rebecca Ilgner. Ich bin Führungskräfteentwicklerin mit dem Schwerpunkt Empathie. Und die Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe, ist so genau wirklich passiert. Ist nicht erfunden. Jetzt kannst du dich ja mal fragen, wie hoch ist die Empathiefähigkeit des Vorgesetzten? Und wie mutig und durchsetzungsstark ist die Mitarbeiterin? Während es ja immer leicht ist, so ein Verhalten schnell zu verurteilen, wollen wir uns mal das große Ganze angucken. Also die Frage danach, wie sie sich ernährt. Tendenziell gesehen ist das ja eine schlaue Frage. Denn Studien zeigen nun mal, dass Ernährung, insbesondere schlechte Ernährung, auch mit dafür verantwortlich ist, dass sich depressive Tendenzen zeigen. Und was wollte er? Verhindern, dass die Mitarbeiterin weiter krank ist. Er wollte sie unterstützen. Und wenn man weiß, dass es in Deutschland gerade erstmalig untersucht, eine neue Angst gibt und die nennt sich Nomophobie, das ist die Angst, also sich zu fürchten davor, dass und weil man nicht erreichbar ist. Das gibt es jetzt gerade ganz neue Ergebnisse aus einer Studie und die zeigen, dass Menschen zwischen 10 Minuten und 11,5 Stunden so am Smartphone verbringen, am Handy und im Schnitt pro Person 4 Stunden und 16 Minuten. Und bei den Befragten, die an dieser Studie teilgenommen haben, lag der durchschnittliche Wert bei 62,06, also hoch. Das heißt, die Menschen sind konstant unter Stress, weil nun mal Angst ja Stress im System auslöst. Schauen wir uns also diesen Hintergrund an, macht auch die Frage nach der Bildschirmzeit durchaus Sinn. Zumal, wenn es wirklich alles überhand nimmt, dann führt das zu Schlafmangel und so weiter, wollen wir uns jetzt hier alles gar nicht angucken. Nur die Frage am Ende ist, ist das der richtige Weg gewesen? Und vor allem, das ist das Spannende, wenn du zum Beispiel als Führungskraft so agierst und überhaupt gar keine Vorbildfunktion für dein Team hast, die sich also denken, sag mal, was ist mit dem denn jetzt hier? Dann geht dein ganzer Plan komplett nach hinten los. Das Ergebnis war ja da, sie hat gekündigt. Jetzt wollen wir uns ja heute hier anschauen, was ist eigentlich Angst und warum haben so viele Menschen Angst, in Kommunikation zu treten, also unangenehme Themen anzusprechen. Dieses Beispiel zeigt, Intention gut, Umsetzung ausbaufähig. Und jetzt sprechen ja immer alle von Kommunikation, ist so wichtig. Und die Frage, die sich auch daraus ergibt, gibt es ein zu viel an Kommunikation von Führungskräften, ein zu wenig? Und können Mitarbeitende auch beurteilen, ja, das ist jetzt ein gutes Maß an Kommunikation oder nicht? Die Antwort kommt jetzt. Wir reisen jetzt zusammen nach Stanford. Wir haben August 2023, stellen wir uns jetzt vor, und bekommen brandneue Studienergebnisse präsentiert von einer Stanford-Doktorandin und ihrem Doktorvater. Die waren nämlich extrem fleißig und haben 2717 Kommentare aus archivierten Führungsbeurteilungen herausgefischt und diese dann analysiert. Das Ergebnis aus den Kommentaren war, dass 46 Mal sich beschwert wurde, über, mein Gott, meine Führungskraft, die labert so viel. Das ist total, ich fühle mich überfrachtet. Das war 46 Mal die Antwort. Quasi 10 Mal so viel, 421 Mal beschwerten sich Menschen über eine zu spärliche Kommunikation, also deutlich zu wenig. Oftmals denken Führungskräfte, nee, das habe ich doch jetzt schon erzählt. Wie oft soll ich das denn noch erzählen? Das reicht jetzt. Wieder andere denken, oh, wenn ich zu viel erzähle, dann überfrachte ich die Menschen ja. Und darum sind die beiden, die Doktorandin und ihr Doktorvater, dem Ganzen noch mehr auf den Grund gegangen. Sie haben ein Experiment mit den Teilnehmenden gewagt und haben gesagt, hey, Hier, ihr bekommt Bögen. Wir wollen jetzt die Führungsqualität und die Empathie noch genauer testen. Also bekamen die Teilnehmenden so fiktiv erstellte Beurteilungsbögen zu lesen. Und da war ein Case abgebildet, dass die Führungskraft halt mal zu wenig, mal zu viel und mal im genau angemessenen Maße kommuniziert. Und dann sollten die Probanden eben dieses Verhalten bewerten. Und die höchste Bewertung, kannst du dir wahrscheinlich denken, hat natürlich die Führungskraft bekommen, die genau im richtigen Umfang kommuniziert hat. Ziemlich nah dran war die Führungskraft, die zu viel kommuniziert hat. Und mit einem riesen Abstand war die Führungskraft, die zu wenig kommuniziert hat und dem nicht genug. Dieser Führungskraft wurde deutlich weniger Empathie zugeschrieben. Soweit so gut. Danach folgte die abschließende Studie. Und da ging es um die Frage, hey, sag uns mal, deine Führungskraft, wie viel kommuniziert sie denn tatsächlich mit dir und wie viel wünschst du dir? Das Ergebnis, die meisten haben gesagt, ja, meine Führungskraft, die spricht echt viel zu selten mit mir. Naja, und die bekam dann dadurch natürlich auch die schlechtere Bewertung als die Führungskraft, die viel kommuniziert. Und das Fazit des Forschungsteams, ein zu viel des Guten, also viel zu viel Überfrachtung, permanenter Austausch, permanenter Kommunikation, war dann eben, ja, gut gemeint, bringt aber nicht viel. Und die Führungskräfte wiederum, die zu wenig kommunizieren, denen wird nachgesagt, hey, du willst mir nicht helfen. Also das Gefühl kommt bei den Mitarbeitenden an. Und parallel auch der Gedanke, hey, meine Führungskraft macht sich nicht mal die Mühe, überhaupt mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja, und jetzt stehen wir da. Die einen schaffen es genau richtig zu kommunizieren, die anderen deutlich zu viel und die anderen zu wenig. Und eventuell zeigt sich dann dieser Gedanke, wie soll ich es denn dann allen recht machen? Und ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche möchtest du zuerst hören? Die schlechte Nachricht zuerst? Okay, du wirst es niemals allen recht machen. Da du aber als Führungskraft einen maßgeblichen Einfluss auf dein Team hast, müssen wir uns noch einen Schritt weiter wagen. Und zwar kannst du dir das jetzt so ein bisschen vorstellen, wie wenn du in so einen eiskalten See gehst und dann tippst du da erstmal so mit dem dicken Zeh vielleicht rein oder fühlst mal mit einem Finger irgendwie, ist es so kalt? Und dann entscheidest du dich, doch noch reinzuspringen oder eben auch nicht. Und das führt uns jetzt zur guten Nachricht. Denn genauso wie du bei einer Lampe das Licht ein- und ausschalten kannst, indem du auf den An- und Ausknopf drückst, kannst du beeinflussen, wie und dass deine Mitarbeitenden kommunizieren. Oftmals ist es ja so, dass Führungskräfte sagen, hey, ich sag doch, die Tür ist auf, die können alle reinkommen. Und dann, es kommt aber keiner. Was mache ich denn falsch? Ich habe es doch schon angeboten. An der Stelle ein kurzer Disclaimer, das kann mit sehr vielen Sachen zu tun haben. Wir können jetzt hier nicht auf alle eingehen. Doch wir picken uns jetzt mal eine raus, und zwar das Thema Angst. Kennst du diesen Satz vielleicht noch aus deiner Kindheit? Hey, was sollen denn die Nachbarn denken? Vielleicht fällt dir auch direkt der Song von den Toten Hosen ein. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die von sich sagen, dass sie sehr empathisch sind, dann kennst du wahrscheinlich auch so eine Situation, dass du im Meeting sitzt und dir die Frage stellst, oh, ich habe da so einen Gedanken, soll ich den jetzt wirklich sagen oder lasse ich es lieber sein? Ich will mich da jetzt auch echt nicht blamieren. Vielleicht kennst du auch öfter so Situationen, dass du dich dann, wenn du dich mal irgendwie bloßgestellt fühlst in der Gruppe, dass du dich dann total schämst und denkst, oh, jetzt ist mein Eindruck, der Gute irgendwie dahin. Diese Gedanken kennen oft sehr empathische Menschen und sehr empathische Menschen haben auch schneller das Thema, dass sie sich nicht trauen, unangenehme Gespräche zu führen. Und für Führungskräfte, die also zu sehr in der Empathie sind, denen fällt schwer, sich abzugrenzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Mitarbeitenden, eine Mitarbeiterin hast und die macht ständig Fehler, ja, und du denkst dir so, mein Gott, was soll ich denn noch jetzt hier alles machen? Ich schreibe dir das hier doch jetzt schon alles haarklein auf. Was brauchst du noch? Dann ist die Frage an dich schon mal, hast du diesen Dialog nur in deinem Kopf oder traust du dich auch, deinen Mitarbeiter, Mitarbeiterin damit wirklich explizit zu konfrontieren? Und wenn sich das jetzt für manche Menschen eventuell ein bisschen, das ist ja klar, sprecht die an, ja, total banal anhört, ist das für andere Menschen wirklich eine riesengroße Herausforderung. Den Menschen wiederum, denen es leichter fällt, Konfliktgespräche zu führen, denen fehlt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Empathie, so wie in meinem Eingangsbeispiel. Wichtig ist dabei, weder das eine noch das andere ist besser oder schlechter, ne? So jeder Mensch hat für sich seine eigenen Schutzschilde, so, ne? So seine eigene Schutzwände um sich herum gebaut, weil Alle wollen dazugehören. Alle wollen Teil der Gruppe sein. Und das Spannende ist, dass sich dadurch unterschiedliche Muster entwickeln im Leben. Die einen streben nach Perfektion, die anderen sind die super Angepassten. Wieder andere zeigen auch gar keine Emotionen, machen immer so oft mega cool und total tough und blockieren auch an der einen oder anderen Stelle die Verbindung zu sich selbst. Und am Ende gilt für alle, egal welche Strategie sie sich entwickelt haben, egal ob sie ja mutig in Konfrontation steigen oder nicht, keiner will dumm dastehen. Keiner will sich verletzlich zeigen im Sinne von, da ist jetzt aber eine doofe Frage gestellt oder da ist jetzt aber nicht so aufgepasst oder da hast du Schwäche gezeigt, was auch immer. Wenn wir jetzt noch eine Stufe weitergehen, dann würden wir uns angucken, hey, was hat das Ganze denn eigentlich mit Familienmustern und wie du aufgewachsen bist und so zu tun? Doch das eventuell mal in einer ganz anderen Folge. Wenn diese Ängste kommen und du weißt, was du machen musst, also du weißt kognitiv vom Kopf her, ganz klar, die Intelligenz sagt dir, ich muss mit dem sprechen. Und dann merkst du aber, da ist irgendwie so eine Blockade und du merkst, nee, es geht nicht. Dann kann das eine Angst sein, die dahinter ist. Genauso wie es auch Scham oder Schuld oder eine völlig andere Emotion sein kann. Und natürlich haben wir uns diese Emotionen auch noch in einigen der Solo-Folgen an. Doch für heute, wie versprochen, bleiben wir bei der Primäremotion Angst. Und was ist denn der Auslöser von Angst? Also wann ist der Knopf gedrückt, wodurch du, ich, jeder Mensch Angst spürt? Die Wissenschaft sagt ganz klar, wenn du eine Bedrohung des körperlichen oder des psychischen Wohlbefindens befürchtest, dann zack, kommt der Trigger, du hast Angst. Und das kann dann zum Beispiel sowas sein wie eine unbekannte Situation. Im Ausland, neues Land, du kennst nichts oder du bist umgezogen oder im Büro, du hast einen neuen Job angefangen, du hast ein neues Teammitglied, was auch immer. Eine Situation, die wir nicht richtig greifen können, die uns auch so eine Ungewissheit bringt, die kann Menschen ängstigen. Da gibt es die einen, die sagen, hä, was, ist doch voll easy, für andere nicht. Und das ist das Wichtige als Führungskraft, zu verstehen, nicht jeder ist wie du, Menschen sind unterschiedlich. Und bei all den ganzen Themen wie Prozesse und Strukturen und wir brauchen einen Rahmen und wir brauchen dies und jenes, wird leider ganz oft eins vergessen, dass wir Menschen Menschen sind mit verschiedenen Herkunftsgeschichten, mit verschiedenen sozialen Umfeldern, die wir bis heute in unserem Alltag haben, mit vor allem verschiedenen emotionalen, schönen und weniger schönen Geschichten, die uns bis dahin, wo wir halt heute sind, gebracht haben. Und dabei ist genau das so wichtig zu verstehen, wo bestimmte Themen herkommen. Und darum habe ich auch Vitamin Empathie und diesen Podcast hier gegründet, weil ich mir wünsche, dass mehr und mehr Menschen verstehen, vor allem auch in der Arbeitswelt, wie wichtig es ist. Wir sind alle Menschen, wir dürfen uns als Menschen auch zeigen mit all unseren Emotionen, die mit dabei sind. Denn wenn wir es schaffen, authentisch uns zu zeigen und an der einen oder anderen Stelle, oh mein Gott, ich sage jetzt ein schlimmes Wort, sogar mal verletzlich zu zeigen, da kommen wir auch nochmal irgendwann genauer drauf, gehen wir da nochmal drauf ein, dann schaffen wir Verbundenheit, vor allem auch dann Mitarbeiterbindung, weil die Leute gerne bleiben, die Menschen bleiben dann gerne bei dir im Team. Doch als allererstes musst du diesen Schritt machen. Und ich verrate dir eine Sache, ich wusste das ja früher auch alles nicht. Und als ich dann damit konfrontiert wurde, in einem Meeting, ich mache es ganz kurz an der Stelle, nee, da musst du jetzt aber auch sagen, wie du dich fühlst. Und ich so, nee, da habe ich keinen Bock drauf, was soll das denn? Also da war ich früher auch nicht jetzt so der Fan von diesen ganzen Emotionsgeschichten. Wirst du mit Sicherheit in den nächsten Folgen noch erfahren. Doch ich habe dann aus der Kombi erfahren, wie wichtig das ist, weil ich kannte halt bei meinem ersten Team, das war auch ein größeres Team, das ich geführt habe, kannte ich halt selber das reine, sage ich mal, klassische Führung, ja. Und dann ich ein anderes Unternehmen mit aufbauen dürfen und da ging es halt um das Thema Emotionen. Naja, und da kannst du ja jetzt, ne, walk the talk ist schon sehr wichtig, also mach auch selber, worüber du so sprichst. Ja, und da durfte ich das dann auch lernen und bin dann da tief eingestiegen. Und ich kann dir sagen, am Anfang war das nicht so schön. Also innerlich, ne, so wenn sich so alles sträubt. Doch danach halt diese Kombi zu haben, ein absoluter Gamechanger. Darum, versuch's einfach mal, auch wenn du denkst, mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Fühlen wir uns also innerlich gestresst, du und dann, wie gesagt, auch bei deinen Mitarbeitenden, dann steigt auch der Cortisolspiegel. Also du hast Angst, Cortisolspiegel steigt. Und was wollen wir in dem Moment? Risiken vermeiden. Das heißt, wenn du dir die Frage stellst, hey, mein Team, ey, die sind überhaupt nicht innovativ, da passiert nichts, dann kann das unter anderem, ja, wir haben ja noch mehr Themen, kann das damit zusammenhängen, dass die sich vor etwas fürchten. Vielleicht haben sie auch schon resigniert, was auch immer, kann genauso gut sein. Aber wichtig ist, auch zu betrachten und zu wissen, wenn keine Risikobereitschaft da ist, kann das ganz stark damit zusammenhängen, dass die halt sehr unter Stress sind und dann kann man auch nicht mehr richtig denken. Und Stichwort Entscheidungen treffen. Konservativere Entscheidungen treffen eher ängstliche Personen, das konnten Studien belegen. Und Menschen, die häufiger Ärger verspüren, die sind bereit, mehr Risiko zu tragen. Und nein, die Lösung ist nicht jetzt zu überlegen, wie du alle ärgern kannst in deinem Team, damit sie vermeintlich risikobereiter und vielleicht sogar schneller stärkere Entscheidungen treffen können. Der Weg ist ein anderer. Dann lass uns wieder zurück zu dem Moment gehen, wo der Knopf gedrückt wird. Die Angst kommt. Es erscheint eine körperliche oder eine psychische Gefahr. Wahrscheinlich wirst du die Angst fühlen. Es gibt übrigens Menschen, die fühlen manche Emotionen stärker, manche weniger. Das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema tatsächlich. Knopf gedrückt, Angst ist da. Körper in Alarmbereitschaft. Cortisol oben, Stress. Was jetzt? Und die Angst will dich darauf hinweisen. Du weißt ja schon, Achtung, Alarm. Wir müssen diese Bedrohung psychisch oder körperlich vermeiden und einen Schaden, den wir erwarten, reduzieren. Übertragen wir das Beispiel einfach mal auf ein Mitarbeitergespräch. Angst zeigt uns, oh, da könnte was passieren, wir könnten zu Schaden kommen. Ausweg, finde eine Lösung, wir müssen diese Bedrohung und die vermeiden bzw. diesen Schaden reduzieren. Jetzt denken wir ans Mitarbeitergespräch. Oh, scheiße, ich muss ein Mitarbeitergespräch führen. Oh Gott, kriege ich das überhaupt hin? Werde ich das gut machen? Jetzt ist die Frage, was brauchst du? Ich verrate es dir, denn die Wissenschaft hat klar gezeigt, das Bedürfnis, das hinter der Angst liegt, ist die Sicherheit. Verbinden wir das jetzt mit dem Mitarbeitergespräch, ist die Frage, was kannst du tun, um dich sicher zu fühlen? Und das ist das Verrückte. Die Angst will dir helfen, dich in Sicherheit zu bringen. Und wenn ich sage, das ist das Verrückte, dann ist es für mich verrückt, weil das der Körper ganz alleine macht. Du kannst gar nichts dafür oder dagegen tun, sondern das meldet sich. Dein Körper teilt dir mit, was du brauchst. Das finde ich unfassbar faszinierend. Jetzt ist noch wichtig zu wissen, es gibt eine funktionale Angst und das ist die Angst, die dich dann dabei unterstützt. Okay, ich habe Angst, ich brauche Sicherheit, ich setze mich hin und bereite das Mitarbeitergespräch vor. Und du setzt dich hin und bereitest dieses Mitarbeitergespräch vor und du weißt, umso besser du dich vorbereitest, umso erfolgreicher wird's. Dann gibt es aber auch noch die dunkle Seite der Macht. Das ist unsere dysfunktionale Angst. Und das ist, wenn die Angst uns im Griff hat, also wenn deine Emotion über dich bestimmt und nicht du die Route vorgibst. Stell dir einfach vor, jemand hat einen Reifen geklaut von deinem Fahrrad und du kommst nicht mehr weg. Da kannst du in dem Moment ja nichts machen, solange du keinen Ersatzreifen hast. Du kommst also nicht von der Stelle, egal wie stark du auch in die Pedale treten würdest, richtig? Und genauso ist das auch bei der dysfunktionalen Angst. In dem Moment kannst du und auch deine Mitarbeitenden nicht klar denken, dich hinsetzen und dann sagen, oh ja, super, ich bereite jetzt ganz in Ruhe, total souverän, konzentriert das Mitarbeitergespräch vor. Es geht nicht, weil die Angst, dieser Reifen, du trittst immer, der fehlt, du trittst immer in die Pedale und nichts passiert, blockiert dich und sorgt dafür, dass du nicht mehr handlungsfähig bist. Und es ist in dem Moment wichtig für dich, das zu sehen, dass dort eine wirklich dann in dem Fall eine tiefe emotionale Blockade vorliegt und die, Good News, kannst du auf jeden Fall auflösen. Für dich selber ist erstmal wichtig, einzuchecken und dir dann die Frage zu stellen, weil jetzt weißt du das. Du weißt, wenn du Angst hast, dann fehlt dir Sicherheit. In dem Moment, auch wenn die Intelligenz dann nicht so weit oben ist, versuch dich zu erinnern, wenn irgendwie sowas ist, okay, wie kann ich jetzt wieder Sicherheit bekommen? Und das Gleiche ist auch für deine Mitarbeitenden. Stell mal vor, du gibst einer Mitarbeiterin ein neues Gebiet, für das die auf einmal zuständig ist. Und vielleicht ist die Mitarbeiterin allerdings eine Person, der Sicherheit sehr, sehr wichtig ist und die muss genau wissen, was ist und neue Sachen machen ihr Angst. Die ist so ein Ordnung- und Stabilitätstyp, um jetzt mal in Schubladen zu sprechen. Und du kommst so voll euphorisch, so, hey, Roswitha, ich habe hier für dich, du ganz toll, hier neues Objekt, was auch immer, du kannst dich kümmern hier, bist zuständig. Na, jetzt wäre gut, wenn du sehen könntest, was die Roswitha mit ihrem Gesicht macht und wie die ausdrückt, dass das für sie eine Katastrophe ist. Und das Coole ist, das kann man alles lernen, vor allem auch dann, wenn du sagst, oh, ich bin mir da nicht so sicher, ob ich sowas erkennen kann. Ganz spannend, das kannst du alles lernen. Und ich freue mich, wenn du weiter hier dabei bleibst und die nächsten Podcast-Folgen auch hörst. Und vor allem, schreib mir gerne mal, wenn du jetzt anfängst, da auch vielleicht in deinem Alltag das mehr zu beobachten, das noch mehr zu integrieren. Was verändert sich für dich dadurch und was konntest du dir auch heute schon aus dieser Folge hier mitnehmen? Und wenn du, während du den Podcast gehört hast, an der einen oder anderen Stelle dein Team vor Augen hattest, hast du vielleicht gemerkt, dass gar nicht Angst eine vorherrschende Emotion ist, sondern eventuell Ärger. Das hatte ich nämlich zum Beispiel damals ganz stark bei mir im Team. Da war so viel Ärger und die haben dann auf dem Flur und überall einfach immer einen Spruch rausgelassen, aber in der Regel nicht die Konfrontation, die direkte Konfrontation gesucht. Und da steckt dann natürlich ein anderes Bedürfnis wiederum dahinter. Für heute soll es hier genug sein zum Thema Angst. Ich bin sehr gespannt zu erfahren, was in deinem Kopf jetzt noch für Fragen aufgekommen sind. Schreib mir gerne. Ich freue mich drauf, natürlich auch zu erfahren, wer sind die Menschen, die hier noch mit dabei sind, die sich für das Thema empathische Führung und alles Angenehme und manchmal ein bisschen Unangenehme interessieren, was dazu gehört. Ja, an dich daher vielen lieben Dank, dass du mit am Start bist. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude beim Entdecken in deinem Alltag. Oh, und noch eine wichtige Sache. Bitte bewerte den Podcast bei Apple oder Spotify, wo auch immer du bist. Einfach einmal auf 5 Sterne draufklicken. Wenn du magst, auch gerne noch 2, 3 Sätze schreiben. Denn nur mit deiner Hilfe erreichen meine Gäste und ich noch viel mehr Menschen da draußen. Und ich hoffe, du hast heute schon einen kleinen Einblick bekommen können, wie wichtig es ist, dass noch mehr Menschen genau sich mit diesen Themen beschäftigen. In diesem Sinne, pass gut auf dich. Prüf einfach für dich, wann fühlst du dich sicher und was brauchst du, um dich sicher zu fühlen. Und dann guck mal, was es für dich und dein Team verändert. Viel Spaß dabei!